Das ist der Wahnsinn. Wir finden hier Kühlschränke mitten im Naturschutzgebiet.
Sobald eine Kippe den Boden erreicht hat und der Regen drauf fällt, werden halt die toxischen Inhaltsstoffe dann eben auch in den Boden und somit eben auch ins Grundwasser gespült.
Also, ich finde es jetzt nicht so wirklich geil, Müll aufzusammeln, aber man weiß, dass es für einen guten Zweck ist.
Nein, es ist eben nicht peinlich, Müll zu sammeln. Es ist sexy. Das ist mein Anspruch. Ich möchte den Leuten zeigen, hey, es ist so leicht, was Gutes zu tun. Macht's doch einfach. Und es macht sogar Spaß.
Achtlos weggeworfene Verpackungen, schimmelige Essensreste, zerbrochene Bierflaschen. Nach einem sonnigen Wochenende sieht es in städtischen Grünanlagen oft wenig idyllisch aus. Durch wilden Müll verschmutzen öffentliche Parks, Straßen, Gewässer und Wälder. In der Corona-Pandemie ist der Verpackungsabfall stark gestiegen. Und in Großstädten wie Köln gibt es überdurchschnittlich viele Einwegabfälle. Wie geht die Domstadt das Problem an? Ich war unterwegs mit Grillscouts der Kölner Abfallbetriebe, habe freiwillige Müllsammler begleitet, außerdem ein Mehrwegsystem für Takeaway-Speisen getestet und ich habe mir angesehen, wie Zigarettenkippen recycelt werden können. Nach mir die Sintflut. Immer mehr Müll in den Grünflächen der Stadt. Unser Thema im Wochenendjournal und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Sonntagmorgen, Mitte August im Kölner Grüngürtel. Es ist bereits 29 Grad heiß. Die Luft flimmert. Der Rasen des Stadtparks ist durch die Dürre strohgelb. Vereinzelt sonnen sich Menschen auf Picknickdecken. Größere Gruppen und Familien sitzen im Schatten der Bäume und schauen dem Treiben auf dem Wasserspielplatz zu. Neben einigen Abfalleimern stapeln sich Pizzakartons, Glasflaschen, Plastikverpackungen.
Ich finde das unmöglich. Ich ärgere mich unwahrscheinlich. Ja, ich wohne hier in der Nähe, das wird einfach hingeschmissen. Das sieht aus, ich begreife nicht, Flaschen, Essensreste, das ist unmöglich, wie die Leute sich da verhalten. Ich weiß nicht, was bei denen eigentlich losgeht.
Der Mensch ist leider schlimmer, lässt immer alles liegen. Da fliegt eine Plastiktüte oder so, eine Verpackungstüte von Chips. Hat jemand wohl vergessen einzupacken? Ich weiß es nicht. Ich habe einen kleinen Beutel da, da sind die Bananenschalen drin. Das nehme ich mit nach Hause und gut ist.
Besser wäre es, wenn nicht nur die kleinen Mülleimer darstellen würden, sondern wirklich ein großer Müllcontainer, wo man definitiv etwas reintun kann. Windeln und so weiter, das ist relativ schnell voll, ne? Diese kleinen Müllcontainer. Deswegen alternativ an den Rändern, an den Ausgängen, wirklich einen ganz großen Container noch extra hinstellen.
Köln hat trotzdem über 20.000 Mülleimer. Reicht also wirklich nicht?
Das reicht nicht. Also gerade zu Hochsaisonzeiten müsste man extra noch mal welche noch zusätzlich aufstellen, also mobile.
Ich war negativ überrascht von der Müllmenge. Ich war aber wiederum positiv überrascht, als hier ein Müllauto von der ABB rumgefahren ist und alles eingesammelt hat. Also wenn man sich zumindest jetzt die Müllecken anschaut, ist da dafür gesorgt worden, dass zumindest diese bereinigt worden sind, was ich jetzt an einem Sonntag nicht erwartet hätte.
Die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe haben das Problem erkannt und die Reinigungsintervalle in vielbesuchten Grünanlagen erhöht. Eine extra Eingreiftruppe fährt den Sommer über gezielt die Hotspots an. Doch das allein reicht nicht. Jahr für Jahr vermelden die AWB Köln mehr umherliegenden Abfall. Deshalb gehe ich am frühen Abend zum Aachener Weiher, einem beliebten Ausflugsziel in der Nähe der Kölner Uni. Hier sind die Grillscouts der Kölner Abfallbetriebe aktiv.
Hi, mein Name ist Yunus, ich bin 31 Jahre jung und bin gerade am Aachener Weiher als Grillscout eingesetzt.
Hi, ich bin Wilke, ich studiere und bin 26 Jahre alt und im Einsatz für die Grillscouts unterwegs.
Hi, ich bin Ava, bin 25 Jahre alt und ich bin als Teamleiterin heute unterwegs für die Grillscouts.
Was passiert denn jetzt hier?
Ja, genau. Also wir sind jetzt hier aktiv. Wir gehen rum, geben den Leuten Plastiktüten, geben den Leuten Informationen, wenn sie welche brauchen, wo vielleicht die Unterflurbehälter sind oder andere Mülleimer und helfen den Leuten so gut wie es geht.
Unterflurbehälter.
Genau.
Vielleicht mal kurz erklären, was ist das?
Ja, genau, das sind große Mülleimer im Endeffekt, die jetzt auch im Untergrund sind. Das heißt, die sind sehr, sehr praktisch, weil im Gegensatz zu den normalen Mülleimern, die sehr, sehr schnell überfüllt sein können, haben die halt ein sehr großes Auffangpotenzial.
Die drei ziehen los. Mehrere Stunden mischen sie sich unter die feiernden Grüppchen im Grüngürtel. An ihren leuchtend orangenen T-Shirts mit dem Slogan »Einfach sauber chillen« sind sie schon von Weitem zu erkennen.
Hallo, wir kommen von der AWB und wir wollten fragen, ob ihr Bedarf an einem Müllbeutel hättet. Wir verteilen die kostenlos und...
Einen nehmen wir.
Einen nehmt ihr? Ja, alles klar.
Man weiß ja nie und im Zweifel...
Bitte schön. Danke. Sehr gerne. Danke. Dann habt noch einen schönen Abend.
Aber gute Aktion auf jeden Fall.
Ja, danke.
Danke.
8 Grillscouts sind an einem warmen Wochenendtag im Einsatz. Die Reaktion der meisten auf die freundliche Ansprache ist positiv. Alkoholkonsum hin oder her.
Solange die Ansprache trotzdem auf Augenhöhe bleibt und respektvoll ist, ist das in der Regel kein Problem. Wir sind auch eher dazu angehalten, die Leute nicht zu ermahnen oder zu belehren, sondern eben ihnen ein Angebot zu machen. Und sofern wir das dann halt auch so kommunizieren, reagieren auch etwas alkoholisiertere Menschen in der Regel sehr fröhlich oder verständnisvoll.
Die Einsätze gehen bewusst nur bis in den frühen Abend, erklärt mir Cordula Beckmann, die Pressesprecherin der AWB Köln.
Naja, es ist ja de facto so, dass die AWB ja gar keine ordnungsbehördlichen Befugnisse hat. Das bedeutet natürlich auch, dass unsere Grillscouts ein rein präventives Angebot sind. Deswegen nehmen wir ja auch extra Studierende, die dann einfach auf Augenhöhe die meist jungen Grillenden ansprechen können. Wir wollen niemanden entziehen, wir wollen einfach nur höflich darauf hinweisen. Viele Leute haben ja nicht absichtlich keine Mülltüten dabei oder lassen ihren Müll liegen, sondern sind einfach nachlässig.
Sehen Sie denn erste Erfolge dieser Aktion?
Wir können jetzt nicht effektiv sagen, wir haben 2 Tonnen weniger Müll im Einsatz, wenn wir dann abends und am nächsten Morgen dann unsere Picknickreinigung machen. Nein, so genau können wir es nicht sagen. Das hängt aber immer auch von verschiedenen Faktoren ab. Also man müsste ja wirklich den gleichen Tag mit dem gleichen Wetter, mit der gleichen Anzahl von Grillenden miteinander in Verhältnis setzen können. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir merken aber schon, dass sie benutzt werden, diese Mülltüten, dass das die Ansprache gut ankommt. Und deswegen ist es für uns natürlich eine Erfolgsgeschichte.
Frau Beckmann, was weiß man darüber? Warum Menschen diesen Müll einfach wegwerfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir können das nicht genau sagen. Das nimmt zu, dass die Vermüllung nicht nur in Köln, sondern auch in anderen Großstädten zunimmt, in den Grünanlagen, in allen möglichen Ecken und Enden, wo man nett sitzen kann. Also es muss noch nicht mal eine schöne große Grünanlage sein. Da reichen einfach ein paar Blumenkästen, auf denen man hübsch sitzen kann. Die Menschen treibt es mehr raus, man feiert mehr draußen. Diese sogenannte Mediterranisierung nimmt zu. Ja, das ist ein Fakt, den auch andere Städte beobachten. Das ist aber, glaube ich, nicht die Erklärung. Ich glaube, das geht einher mit einer gewissen Hemmschwelle, die sinkt. Das geht einher mit dem Effekt, dass man mehr To-Go verkauft bekommt, dass man es einfacher hat, dass man nicht die 20-Euro Tupperdose liegen lässt, sondern irgendwie nur die Verkaufsverpackung. Wir bei der AWB haben uns zur Aufgabe gesetzt, wir können dem Phänomen nicht entgegenwirken, wir können nur präventiv arbeiten. Aber warum diese Müllmengen entstehen, die da entstehen, dazu haben wir keine schlaue Lösung, weil dann könnten wir doch ganz gezielt Maßnahmen ergreifen und auch dagegen agieren. Früher war es üblich, bevor man weggegangen ist, irgendwie vorzuglühen, so nannte sich das ja. Dann hat man einen Kasten Bier mitgenommen in Glasverpackungen. Das Bier getrunken, das war gut, aber heute wird gegrillt, bevor man weggeht. So, und dann, was macht man denn mit dem Einweggrill? Was macht man denn mit den Verpackungen, mit den ganzen Sachen? Da, man würde in den Club nicht irgendwie noch eine Tupperdose mitnehmen. Das ist natürlich ein anderes Freizeitverhalten. Die Lösung für das Problem ist es wahrscheinlich nicht, der Hauptgrund auch nicht, aber vielleicht ein Faktor, der dazu zählt.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz was hier zu den Mülleimern. Das ist jetzt quasi für die Asche und das sind diese Unterflure,
genau.
Ne? Ja. Wenn ich mir den jetzt ansehe, der ist jetzt tatsächlich voll.
Ich habe gerade schon ein Foto gemacht und ist gemeldet. Mal gucken. Die Kollegen müssten ihn dann heute noch ausräumen, damit der auf jeden Fall noch...
Die Müllscouts melden den Mitarbeitern der AWB Köln überquellende Papierkörbe, machen Fotos von besonders verschmutzten Stellen im Park. Die Stadt hat die Buß- und Verwarngelder für Müllsünder vor Jahren erhöht. Gebracht hat es bisher wenig, erklärt mir eine Sprecherin der Stadt.
Bußgelder und Verwarngelder, die haben eine abschreckende Wirkung, das kann man schon sagen, aber es macht nicht die Höhe allein. Also es reicht nicht immer nur die Höhe der Verwarngelder hochzusetzen, sondern es geht auch um die Kontrolle und den Nachweis. Das heißt, um überhaupt ein Verwarngeld verhängen zu können, müssen Menschen, die ihren Müll einfach liegen lassen oder einfach in Parks entsorgen, dabei auch erwischt werden, wenn sie es tun.
Nach meiner Runde durch den Grüngürtel habe ich den Eindruck, dass die meisten Feiernden offenbar davon ausgehen, dass allein die Kölner Abfallbetriebe für ein sauberes Stadtbild verantwortlich sind. Auf dem Rückweg spreche ich noch eine Großfamilie an, die mit 20 Personen vor Ort ist und mehrere Grills aufgebaut hat.
Wie machen Sie es mit dem Müll danach?
Wenn die, Marvin. Die
schmeißen das einfach auf den Boden.
Das glaube ich nicht.
oder?
Nein, 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 nein. Wir nehmen das Ganze mit. Selbstverständlich, wir nehmen unseren Müll mit und nehmen es und schmeißen es bei uns zu Hause weg. Ja. Beziehungsweise, wenn wir hier Müllcontainer sehen, da schmeißen wir es hin. Aber keinsterweise hier liegen lassen. Weil wir wollen alleine wieder hier hinkommen. Was soll man dann im Dreck sitzen?
Trotzdem sieht es hier manchmal ganz schön schlimm aus. Also es sind nicht alle so rücksichtsvoll.
Ja, aber da muss auch die Stadt was tun. Die Stadt muss ja zum Beispiel Müllcontainer stellen.
Aber es gibt ja schon große. Es gibt ja die dort hinten mit dem Henkel, wo es quasi unterirdisch reingeht.
Ach so. Ja, aber das ist ja schon super, wenn so etwas da ist.
Es ist ganz schön windig an diesem Samstagmorgen Ende Februar. Ich bin am Rheinufer in Köln-Stammheim. Hier auf dem Deich werden Müllsäcke und Greifzangen an Dutzende freiwillige Helfer verteilt, um wilden Müll im Naturschutzgebiet aufzusammeln. Umweltaktivist Christian Stock hat zu dieser Aktion aufgerufen.
Einen schönen guten Morgen haben wir noch. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es sind jetzt noch ein paar dazugekommen. Wir haben so knapp 40 Leute. Ich denke, es kommen noch ein paar nachgetröpfelt, wie das halt immer so ist. Schön, dass ihr eure freie Zeit hier opfert, um mit uns was Gutes zu tun. Ich freue mich auf jeden Schnitzel. Wie ihr seht, es ist ein bisschen windig heute. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Habt ihr den Sturm alle gut überstanden?
Christian Stock trägt ein graues T-Shirt mit einem schwarzen Kraken darauf. Krake steht für Kölner Rhein-Aufräum-Kommandoeinheit. Die wohl bekannteste ehrenamtliche Müllsammeltruppe der Domstadt. Vor 7 Jahren hat sie der heute 38-jährige Schauspieler gegründet. Mittlerweile machen tausende Freiwillige mit. Sie sammeln in Absprache mit den Kölner Abfallwirtschaftsbetrieben wilden Müll dort auf, wo die städtischen Reinigungskräfte mit ihren Fahrzeugen nicht hinkommen. Wie hier am abschüssigen Rheinufer.
Also eigentlich ist es verboten, Naturschutzgebiete zu betreten. Das hat auch seine Gründe. Heute ist es wichtig, dass wir hier reingehen, denn es wurde sehr, sehr viel vom Hochwasser angeschwemmt. Wir haben hier schon ein paar Mal Müll gesammelt. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir mehrfach hier drin und haben tonnenweise Zeug rausgeholt. Allein im September haben wir, glaube ich, 5 Tonnen an einem Tag hier rausgeholt. Also ihr werdet Spaß haben. So, alles, was ihr sammelt, ihr habt wunderbare Säcke dabei.
Ja, ich wollte mal fragen, wird irgendwas getrennt? Also Glas zum Beispiel, dass das nochmal dann in Recycling geht?
Alles, was da liegt, kommt erstmal in den Sack. Und das wird von der AWB natürlich abgeholt und geht dann in die Verbrennung. Ist jetzt nicht die Optimallösung, aber mein Gott, die müssen ja auch beheizt werden. Ne? Ansonsten, wenn ihr Pfandflaschen zuhauf findet, dann können wir die vielleicht noch separat sammeln.
Die Kraklinge, wie sich die ehrenamtlichen Helfer nennen, schwärmen aus und steigen durchs Gebüsch in die Rheinauen. Ihre Müllsäcke füllen sich in Windeseile.
Meistens kleinteilig, Plaste, eine Flasche schon, ein Stückchen von einer Schaufel, Wattestäbchen, ganz viele.
Ja, ich habe jetzt eine Schuhsohle gefunden, die passt zu dem Schuh, den ich eben 2 Meter weiter vorne hatte. Und ich finde es halt erschreckend, wie viel Styropor überall ist.
Ich gehe hier oft spazieren und ärgere mich auch immer wieder über den Müll.
was schon oben auf dem Deich anfängt, obwohl da Mülleimer sind, liegen zum Beispiel um die Mülleimer rum Zigarettenkippen. Damit fängt es ja an. So, bis zu einem, ja, wie schwer ist das Ding? 5 Kilo schweren Kunststofffass. Es ist alles da. Es ist der Wahnsinn. Wir finden hier Kühlschränke mitten im Naturschutzgebiet.
Littering nennt sich das Problem. Das achtlose Entsorgen von Abfällen im öffentlichen Raum. Es ist ein weit verbreitetes und leider zunehmendes Phänomen. Eine durch das Umweltbundesamt beauftragte Studie aus dem Jahr 2020 zeigt auf, dass das Problem in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Müllaktivist Christian Stock versucht mit seinen öffentlichkeitswirksamen Aufräumaktionen aufzuklären.
Das ist oftmals noch nicht mal böse, das ist einfach nur gedankenlos zum Großteil. Als Beispiel Zigarettenstummel. 2/3 aller Raucher schnipsen ihre Kippe einfach weg, weil sie nicht darüber nachdenken. Die denken, oh, das besteht aus Watte, ist ja nicht schlimm, verrottet ja. Ein Zigarettenstummel besteht aus Zelluloseacetat. Das sind Plastikfasern, die sich immer weiter zersetzen, plus die ganzen Giftstoffe. Ein Regenschauer und du hast etliche Liter Grundwasser verseucht. Darüber macht sich der Raucher oder die Raucherin keine Gedanken. Und da muss man halt auch ansetzen und so eine Sensibilisierungskampagne starten. Und mittlerweile sind wir Tausende von Leuten, die sich hier ganz selbstverständlich nach dem Zeug der anderen bücken.
Warum macht ihr den Dreck für die anderen weg?
Wenn wir es nicht machen würden, würde es ja niemand machen. Man schiebt sich ja so gerne die Zuständigkeiten zu. Ne? Es gibt Leute, denen ist alles egal. Dann denken Leute, so, ich zahle doch Steuern, ich zahle doch Müllgebühren, dann soll die ABB das halt machen, die Abfallwirtschaftsbetriebe. Ja, die schaffen das aber nicht alleine. Wir sind 1 Million Menschen, allein in Köln, plus Touristen. Und wo Menschen sind, da ist Müll. Das ist einfach so. Und dann gibt es Stellen, die einfach nicht begehen werden dürfen von den Abfallwirtschaftsbetrieben. Das sind so Grauzonen. Und gerade da sammelt sich sehr, sehr viel Müll an, hier in der Natur. Und da habe ich halt ein persönliches Problem damit. Bei der nächsten Flut oder beim nächsten Hochwasser wird das Ganze wieder mitgenommen und landet im Meer und Tiere sterben. Das möchte ich nicht.
Neben dem Bootshaus am Stammheimer Rheinufer stapeln sich nach und nach dutzende orangefarbene Müllsäcke mit dem Logo der AWB Köln. Krake-Gründer Christian Stock ist überzeugt, dass er mit solchen Aktionen etwas verändern kann.
Ich bilde mir ein, dass wir schon ein wenig was erreicht haben. Wenn man sich in Köln in den letzten 3, 4, 5 Jahren mal umgeblickt hat, dann sieht man überall immer wieder Leute, die sich nach dem Zeug der anderen bücken. Das war vorher nicht so. Vorher war es ja fast schon stigmatisiert. Es wurde mit dem Finger auf einen gezeigt. Was macht ihr denn da? Wie peinlich. Nein, es ist eben nicht peinlich, Müll zu sammeln. Es ist sexy. Das ist mein Anspruch. Ich möchte den Leuten zeigen, hey, es ist so leicht, was Gutes zu tun. Macht's doch einfach. Und es macht sogar Spaß.
Du gehst ja auch in Schulen. Du sprichst mit Kindern. Was muss gesellschaftlich passieren, damit dieser Dreck für alle aufhört?
Ja, der Fisch stinkt erstmal vom Kopf. Es muss politisch einiges passieren. Es müssen Gesetze erlassen werden. Es darf nicht zu viel unnötiges Plastik produziert werden. Ich sage bewusst unnötiges, denn Plastik ist pauschal erstmal nicht schlecht. Wir benutzen alle Plastik in verschiedensten Formen. Ich auch. Ich lebe jetzt nicht Zero Waste, obwohl das vielleicht auch eine gute Sache wäre. Aber man kann schon im Kleinen anfangen und sein Einkaufsverhalten überdenken. Natürlich ist es wichtig, auch früh anzusetzen bei den Kindern. Die sind da sehr, sehr offen, sehr sensibel. Wenn ich in die Schulen gehe und Vorträge halte, da stoße ich auf offene Ohren. Die Kinder haben Bock. Die gehen dann raus, völlig motiviert und sammeln mit mir zusammen Müll. Und gehen dann teilweise nach Hause und erziehen ihre Eltern. Du, Mama, das sollst du nicht machen. Oder Papa, die Kippe darfst du nicht wegschnipsen. Das ist sehr schön.
Jetzt steht ihr schon so erwartungsvoll da.
Am Ende türmen sich die Müllsäcke zu einem großen Berg. Insgesamt sammeln die Freiwilligen an diesem Samstag über 1 Tonne Müll auf. Dafür waren sie 3,5 Stunden im Dauereinsatz. Christian Stock fragt sich mittlerweile, ob das Aufsammeln auch noch leichter geht. Er und seine Mitstreiter tüfteln deshalb an einem neuen Projekt. An einer Müllfalle auf dem Rhein. In London gibt es eine solche schwimmende Falle bereits auf der Themse.
Das ist wie so ein Bootsanleger und das hat das Ziel, dass der Müll, der auf der Rheinoberfläche treibt, selbsttätig von dieser Müllfalle 24 Stunden am Tag eingesammelt wird. Es läuft so trichterförmig zu mit einem Fangkorb am Ende. Und dann gucken wir mal, wie viel Müll tatsächlich im Rhein schwimmt und wie viel wir dann vor allem rausholen können. Es gibt schon ein Modell, das ist in London in der Themse. Das funktioniert ganz hervorragend. Der Rhein hat ein paar andere Voraussetzungen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das funktionieren kann und wird. Ist natürlich auch nur Symptombehandlung. Der Müll liegt ja schon im Rhein. Die Quelle, die ist woanders. Und da muss man natürlich auch ansetzen.
Sie sind das weltweit am häufigsten weggeworfene Abfallprodukt. Zigarettenkippen. Sie landen auf der Straße, im Gebüsch oder Gewässer. Und nur in ganz, ganz seltenen Fällen landen sie da, wo sie hingehören, nämlich in die Restmülltonne. Zwar gehen die Städte mittlerweile mit saftigen Bußgeldern gegen Kippenschnipser vor. In Köln kann das bis zu 150 Euro kosten. Doch in den wenigsten Fällen werden die Müllsünder belangt. Und der Kölner Mario Marella, der will das nicht tatenlos hinnehmen. Er hat deshalb ein Sammelsystem für Zigarettenkippen entwickelt und einen Verein namens Tobacycle gegründet. Ich bin jetzt mit ihm hier verabredet in einem Industriegebiet im Kölner Westen, in Köln-Bickendorf. Hallo, Herr Marella.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Ich kann hier schon auf dem Hof eine große Mülltonne sehen und da haben Sie eine ganze Menge Kippen drin.
Ja, wenn man da mal reinschauen will, das ist hier von einem unserer Partnern, von unseren Verwertern, die hier in Köln mit uns zusammenarbeiten. Hier sind jetzt ungefähr so 300.000 Zigarettenreste.
Oh, halt Wahnsinn.
Fett trocken gesammelt. Da wollen wir auch schauen, dass wir die stofflich verwerten, sprich unsere Taschenaschenbecher daraus herzustellen.
Okay, es stinkt fürchterlich.
Ja, die Geruchsentwicklung ist natürlich das große Problem, wenn es um das Sammeln geht. Das hat man im Restmüll halt auch sehr oft. Und in unseren luftdicht verpackten Behältern, in denen das transportiert werden kann und soll, ist das eben nicht der Fall. Und deswegen wollen wir eine separate Sammlung und eben auch somit eine separate Verwertung.
Okay, und wie geschieht diese? Also, was passiert jetzt mit diesen ganzen Kippen?
Ja, die Zigarettenkippen, das sind jetzt im trockenen Zustand, kann man die sehr gut kleinstmalen. Und die werden dann mit kleinstgemahlenem alten Kunststoff aus Sortieranlagen von Cleanups, vom Land und vom Wasser damit eben auch zusammengebracht. Homogenisiert nennt man das dann in der Fachsprache. Und daraus entsteht dann ein Kunststoffgranulat, welches dann dazu führt, dass wir das im Spritzgießverfahren zu unseren Taschenaschenbechern fertigen.
Und die haben Sie in Ihrem Büro.
Die haben
da
wir dort.
Gehen wir jetzt mal rein.
Recycling von Kippen ist schwierig. Über 1000 Giftstoffe stecken in den Glimmstängeln. Der gemeinnützige Verein Tobacycle hat bislang nur ein Produkt daraus entwickelt, den Taschenaschenbecher. Der besteht auch nur zu einem kleinen Teil aus Zigarettenresten. Denn grundsätzlich bleiben Kippen der Dreck, der sie sind. Ein richtiger Wertstoff lässt sich daraus bislang nicht herstellen. Mario Marella will mit dem Sammelsystem und den Taschenaschenbechern vor allem einen Bewusstseinswandel bei Rauchern schaffen.
Genau.
Sie greifen,
das hört man schon mal.
Sie greifen in einige Boxen.
Genau.
Im Regal.
Dass man das mal zeigt. Das sind unsere Taschenaschenbecher. Da haben wir verschiedene Modelle. Und das ist eigentlich so ein Bewusstseinswecker. Derjenige, der das in der Hand hält und Mensch, schau mal, das kann aus meiner Kippe werden. Oder das kann aus dem Produkt werden, bevor ich das wegwerfe, dass es vielleicht sogar noch einen Wiederverwertungswert hat.
Der ist jetzt
aus recyceltem Plastik und aus Zigarettenkippen hergestellt. 5% Zigarettenkippenanteil, aber dann auch wieder ein Weißblechboden, der aus recycelten Kronkorken hergestellt wurde. Und in der Kombination ist das ein fähiger Helfer, um die Kippen aus der Umwelt fernzuhalten. Und das soll dem Raucher eigentlich bewusst werden. Man muss nur bedenken, sobald eine Kippe den Boden erreicht hat und der Regen drauf fällt, werden halt die toxischen Inhaltsstoffe oder Rauchschadstoffe, wie die Zigarettenindustrie das nennt, dann eben auch in den Boden und somit eben auch ins Grundwasser gespürt. Und das ist etwas, was man einfach nicht mehr sieht, also aus dem Auge, aus dem Sinn, was dann mit Mikroorganismen passiert und mit Kleinstlebewesen oder auch eben in der Pflanzenwelt, das ist beträchtlich. Und das wollen wir natürlich einmal sensibilisieren, damit eben Raucher lernen, Verantwortung für die Art ihres Abfalls zu übernehmen.
Und was mache ich denn dann danach damit? Also eigentlich gehört es in die Restmülltonne, wobei streng genommen ist es Sondermüll.
Streng genommen ist es tatsächlich, wir reden also noch nicht mal von Sondermüll, sondern von einem Problemabfall, ähnlich wie bei Medikamenten zum Beispiel, ja, die man über Wertstoffmobile abgeben kann. Wir wollen einfach einen gesonderten Verwertungsweg für diesen Problemabfall, weil einmal in dem Mengenstrom des Restmülls angekommen, können wir ihn nicht mehr aussortieren. Wir wollen, dass es präventiv gesammelt wird, wollen also damit auch aufzeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, in dem präventiven und separaten Sammeln somit eben auch gesondert zu verwerten. Und da sind wir noch nicht mal unbedingt auf das Recycling scharf, sondern über das Trennen von Wasser, dass es überhaupt gar nicht damit in Verbindung kommt und haben deswegen eben auch wetterfeste Außenaschenbecher entwickelt, in denen Taschenaschenbecher entleert werden können. Und somit schauen wir, dass gesammelt über diese Behälter die Zigarettenkippen in einem Mengenstrom zu uns kommen können.
Ja, und neben so einem stehe ich jetzt oder neben mehreren Systemen dieser Art, das sind im Grunde ja größere Säulen.
Ja.
Da gibt es dann ganz klar eben Löcher, wo ich die rein reindrücken kann. Na? So wie wir das von Mülleimern der AWB eben auch kennen, aber mit dem Unterschied?
Dass die offen sind und dass der Regen also die Zigarettenkippen mit den oben liegenden Aschenbechern erreichen kann. Und das wird in fast allen Städten falsch gemacht. Wir haben primär das Problem, dass eben die Zigarettenkippen ausgespült werden und die Inhaltsstoffe in den Boden gelangen. Und das wird, wie gesagt, überall falsch gemacht. Und mit diesem Verbesserungsvorschlag sind wir schon mit 26 Gemeinden in der Änderung, dass dort eben wetterfeste Außenaschenbecher aufgestellt werden und die Zigarettenkippen über unser Sammelsystem in die bestmögliche regionale Verwertung gehen können. Also in Köln haben wir jetzt knapp 30 Unternehmen, die da mitsammeln, weil dort ist dann die Vorbildfunktion der Unternehmen in Sachen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit und wird weitergegeben an die Mitarbeiter, Gäste und Kunden. Und das Verteilen von Taschenaschenbechern mit den Logos dann an die Zielgruppe und das Auffangen der Kippen über die Mitarbeiterraucherplätze, das schafft dann nachher die Menge und natürlich auch die Sensibilisierung.
Aber es ist eben noch nicht flächendeckend, ne? Also das ist eben der Punkt. Also im Moment, wenn ich draußen spaziere, werde ich so einen Zigaretten-Kippensammler wohl kaum finden, so auf die Schnelle. Ich könnte im Internet schauen, da haben sie es aufgelistet, ihre Standorte.
Genau, also flächendeckend ist natürlich gut, Ding braucht immer Weile. Ja, wir sind jetzt im vierten Jahr und es gibt viele, die auch aus Anfangszeiten her kennen und sagen, wow, ist das schnell gegangen. Aber es ist halt noch nicht so umgesetzt, weil eben auch der Gesetzgeber die Zigarettenkippe im Restmüll sieht und Verbrennung immer noch eine ganz, ganz große Sache ist. Und da sehen wir die Zigarettenkippe eigentlich in der Gesamtheit. Aber ein Teil lässt sich trotzdem eben stofflich verwerten, auch wenn es aufwendig ist. Oder auch Abfallvergärung für die organischen Materialien ist gut möglich. Aber da stoßen wir mit unserem Projekt auch immer an Forschungs- und Entwicklungsgrenzen, streben aber nach vorne und wollen in der Zusammenarbeit mit eben Institutionen und Fachleuten, gerade im Entsorgungs- und Verwertungsbereich und auch den Städten dort zusammenarbeiten und zeigen, dass wir mit unserem System einen guten Schritt nach vorne machen, um diesen Problemabfall eben auch Herr zu werden und dass die Kippen nicht mehr auf dem Boden landen.
Mit gutem Gewissen. Das ist der Slogan für ein Mehrwegsystem für Speisen zum Mitnehmen. Vital heißt der Anbieter. Tim Breker ist einer der beiden Gründer dieses Unternehmens, das seit 3 Jahren seinen Sitz in Köln hat. Und wir sind verabredet vor einem Naturkostrestaurant hier in der Kölner Südstadt, dem Great Berry. Das ist eines der Restaurants, die dieses Mehrwegsystem anbieten. Ich begrüße Sie, Herr Breker.
Ja, hallo.
Inzwischen ist Vital Deutschlands größtes pfandfreies Mehrwegsystem. Und vielleicht erklären Sie uns mal, wie das eigentlich für Kundinnen und Kunden funktioniert.
Ja, sehr gerne. Vital kann man sich vorstellen wie ein großes Bibliothekssystem. Das heißt, wenn man sich die Vital-App aufs Handy lädt und sich bei uns anmeldet, kann man bei allen über 3000 teilnehmenden Partnern in ganz Deutschland kostenlos so viele Mehrwegbehälter ausleihen, wie man eben gerade für die Speisen braucht, die man verzehren möchte, und hat dann 14 Tage Zeit, diese irgendwo im System wieder zurückzugeben.
Was zahle ich denn dafür?
Nichts. Also das ist auch bewusst so. Also der nachhaltige Lebensstil soll nicht mehr kosten. Das heißt, wenn man sich bei uns anmeldet, dann kann man das System kostenlos nutzen. Erst wenn man sich in Anführungszeichen umweltunfreundlich verhält und die Behälter länger als 14 Tage sozusagen bei sich hat, dann wird das System kostenpflichtig. Aber grundsätzlich die Standardnutzung, ich leihe mir das heute aus und bringe es innerhalb der nächsten 14 Tage zurück, das ist komplett kostenlos für den Kunden.
Das heißt, abgebucht wird dann über die Kreditkarte, wenn ich 2 Wochen drüber liege?
Genau, also man hinterlegt ein Zahlungsmittel als Sicherheit, und wenn man dann nicht innerhalb der 14 Tage die Behälter zurückbringt, dann buchen wir im Grunde einen Kaufpreis ab. Das sind 10 Euro bei Essensverpackungen und 4 Euro bei Kaffeebechern. Und das ist gleichzeitig auch die Motivation, die Behälter schnell wieder in den Kreislauf zu bringen, damit sie auch noch mehr Einwegverpackungsmüll einsparen. Und die durchschnittliche Rückgabezeit liegt bei 3 bis 4 Tagen und über 99,3% der Behälter kommen zurück.
Wow, das ist eine sehr gute Rücklaufquote.
Absolut, das ist auch genau das Unterscheidungsmerkmal, was eben so ein digitales, pfandfreies Mehrwegsystem unterscheidet von dem, was man sonst in Deutschland als Mehrweg kennt, nämlich ein Pfandsystem, wo die Rückgabequoten in der Regel im To-Go-Bereich zwischen 70% und 80% liegen. Und da merkt man eben schon, dass die digitale Lösung hier deutlich effizienter ist als das analoge Pfand.
Wie läuft das? Über die App, übers Handy? Kann ich dann gucken, ne? Wer bietet das an? Das meinen Sie damit?
Ganz genau. Ich kann schauen, wer sind die teilnehmenden Partner, wo bekomme ich Vital-Behälter, wo kann ich sie zurückgeben. Gleichzeitig sehe ich aber eben in der App auch, welche Behälter ich ausgeliehen habe, wann ich sie ausgeliehen habe, und bekomme die entsprechende Erinnerung, auch die Behälter zurückzugeben. Und das ist natürlich deutlich komfortabler als im Pfandsystem, wo im Zweifel die Becher und Schalen im Küchenschrank versauern.
Sie haben sie jetzt mal mitgebracht. Ich habe es hier vor mir. Das ist jetzt so eine typische Dose. Ich glaube, das ist die mittlere Größe, oder Sie haben 3 Größen?
Ganz genau. Also mittlerweile bieten wir tatsächlich das gesamte Portfolio an, von Pizza, Sushi, Burger-Verpackungen hin zu den Schalen, die wir schon ganz lange haben, und den Kaffeebechern. Also man kann bei allen Partnern auch alle Behälter zurückgeben. In Köln haben wir rund 350 Partner. Und damit schon eine sehr, sehr gute Abdeckung, wenn man bedenkt, dass insgesamt im Kölner Kreis rund 2000 Gastronomen aktiv sind. Deutschlandweit, wie gesagt, über 3000. Und ab Januar 2023 müssen tatsächlich Gastronomen, die bisher Einwegplastik nutzen für To-Go und Lieferessen, müssen dafür auch eine Mehrwegalternative anbieten.
Sie haben jetzt die Mehrwegsangebotspflicht angesprochen. Das ist ein Gesetz, was ab nächstem Jahr greift. Und das kommt ja für Sie gerade zur richtigen Zeit, oder?
Absolut. Das gibt unserem Geschäft Rückenwind. Als wir 2019 gegründet sind, hätten wir uns nie erträumen lassen, dass da auch von Regulatorik-Seite so auf Mehrweg gepusht wird. Gleichzeitig muss man sagen, es ist eine Angebotspflicht und keine Nutzungspflicht. Und man wird sehen, wie viele Konsumenten dann tatsächlich zum Mehrweg greifen. Und da gibt es auch andere Länder in Europa, die deutlich schärfer nochmal regulatorisch dahin wirken.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Schweden, Portugal, Irland. Das sind so Beispiele, wo es entweder eine Abgabe auf Einweg gibt. Das heißt, Einweg wird bewusst teurer gemacht, damit noch mehr Menschen sich für Mehrweg entscheiden. Und in Schweden ist auch ganz spannend, da wird dann eine Pflicht eingeführt, sich einem Poolsystem anzuschließen. Das heißt, die Gastronomen müssen sich tatsächlich zusammenschließen und einen Anbieter sozusagen oder ein Poolsystem wählen, wo man den Vorteil hat, dass als Kunde man an verschiedenen Stellen die Behälter wieder loswerden kann.
Das heißt, es wird dann noch einfacher gemacht, die Rückgabe?
Ganz genau. Vor allem auch vom System her effizienter, weil man kann sich das sehr gut vorstellen. Wenn man jetzt bei jedem Restaurant ein eigenes individuelles Mehrwegsystem hat, dann muss man immer den Behälter genau dort wieder zurückgeben. Und das macht es natürlich deutlich aufwendiger, als wenn man weiß, es gibt jetzt wie bei Vital zum Beispiel jede Menge Partner und ich kann es mir hier ausleihen, da zurückgeben. Und dementsprechend passt sich das Mehrwegsystem besser auch an den Lebensstil der Menschen an.
Es ist also noch einiges zu tun in puncto Mehrweg in Deutschland. Lisa Schmidt ist die Store-Managerin vom Great Barry. Frau Schmidt, wie wird das denn angenommen mit dem Mehrweg-System?
Tatsächlich nicht so gut, wie wir eigentlich gedacht haben. Also viele wissen einfach gar nicht, dass es das bei uns gibt. Aber die Dosen werden auf jeden Fall mehr zurückgegeben, als dass sie von uns benutzt werden.
Also es gibt viel mehr, die woanders das geholt haben und dann bei Ihnen abgeben, genau, als dass sie es rausgeben.
Ja, genau.
Und wie sind die Reaktionen der Kunden, wenn sie von dieser Alternative erfahren?
Gemischt. Also viele finden es ganz gut, aber vielen ist es dann auch zu aufwendig, sich jetzt sofort die App runterzuladen und sich da anzumelden, damit sie die Dose mitnehmen können. Und genau, deswegen sind viele dann und sagen, nee, okay, dann nehmen wir die Plastikdose mit.
Und was halten Sie davon?
Also das ist ein Pfandsystem, das bringt man also immer wieder zurück. Auch wenn man es bestellt oder nur wenn man es zum Mitnehmen bestellt.
Kann man sowohl als auch.
Finde ich gut. Wird nicht so viel verschwendet.
Sie nutzen es aber noch nicht, ne?
Nee, ich habe so nie davon gehört. Aber ich denke mal, das ist eine gute Idee.
Gut,
nachhaltig, würde ich sagen.
Ja. Also es ist ja die Alternative zu den Pizzakartons, die man wegwirft, ja?
Also ich und meine Mutter machen es eigentlich schon mittlerweile oft so, dass wir mit Brotdosen einfach irgendwo hingehen, wenn wir wissen, dass wir Essen bestellen und das einfach da reinfüllen lassen. Aber ich glaube, für Leute, die nicht direkt daran denken, etwas selber mitzunehmen, wäre es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das zu nutzen.
Putzmunter, das ist eine stadtweite Reinigungsaktion der Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe, an der sich Vereine, Firmen und auch Schulen beteiligen. Ich bin jetzt in der Aula der Karl-von-Ossietzky-Gesamtschule im Norden der Stadt in Köln-Longerich. Und hier findet heute ein Workshop statt mit Fünftklässlern. Mit dabei sind Didim Getz und Johannes Drammer von der AWB, von den Abfallwirtschaftsbetrieben. Und Sie haben jetzt in der Aula zwei große Stelltafeln aufgestellt mit zwei Fragen. Frau Getz,
ja,
erklären Sie mal ganz kurz, was Sie jetzt hier machen.
Wir machen gerade eine Abfrage der Schülerinnen, was sie schätzen, wie viel Papierkörbe es in Köln gibt und was sie wohl meinen, wie viel es kostet, wenn Müll, der eben nicht in den Papierkörben landet, sondern wild herumliegt, was es das kostet, den zu entfernen. Das schätzen sie gerade anhand einer kleinen Skala mit Magneten, hängen da ihre Meinung an. Und wir werden dann gleich auflösen, was die Ergebnisse davon sind.
So, was schätzt du denn, was es kostet, wilden Müll zu entsorgen?
Ich schätze ungefähr so 25 Millionen Euro.
Im Jahr. Im Jahr, ne?
Ja.
Hm? 25 Millionen, denke ich auch.
Ich denke so 10 bis 15 Millionen.
Seht ihr öfters wilden Müll?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Etwa 150 Schülerinnen und Schüler sind jetzt in der Aula. Didim Getz erklärt ihnen, wie die Abfallbetriebe arbeiten, warum Mülltrennung so wichtig ist und dass es hunderte Jahre dauert, bis Plastik in der Natur verrottet. Ganz zum Schluss gibt sie die Antworten auf die beiden Einstiegsfragen.
Es gibt 21.000 Papierkörbe in ganz Köln. 21.000 Stück. Ja, das ist eine ganze Menge, oder? Das Problem ist nur, die Leute nutzen sie nicht. Und was meint ihr? Das war die zweite Frage. Was meint ihr, wie viel kostet es, wilden Müll zu entsorgen? Die richtige Antwort ist 12 Millionen Euro im Jahr. Jeder Cent mehr ist schon zu viel. Denn ihr müsst bedenken, ihr bezahlt das schon. Eure Eltern zahlen das mit den Nebenkosten eurer Miete. Die 12 Millionen Euro zahlen eure Eltern drauf. Das ist ganz schön doof, oder? Was meint ihr? Findet ihr das gut oder ist das doof? Ist nicht so gut, ne? Genau. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute eine Kölle Putzmunter-Aktion mit euch machen und dass wir den Müll richtig gut aus den Parks aufheben und entsorgen.
Das Thema Nachhaltigkeit und Müll ist im Lehrplan in den Fächern Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften verankert. Doch die Zusammenarbeit mit der AWB, die ist neu. Das erklärt mir eine der Klassenlehrerinnen.
Mein Name ist Frau Biendarrer, ich bin Klassenlehrerin der 5b hier an der Karl-von-Ossietzky-Gesamtschule. Tatsächlich ist das das erste Mal, dass wir das als Jahrgang in der 5. Klasse durchführen. Und wir haben aber die Intention, es langfristig zu etablieren, aufgrund dessen, dass es uns wichtig ist, das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler für ihre Schule und auch für die Umgebung der Schule zu fördern und zu schärfen. Die Kinder müssen letztlich ein Verantwortungsbewusstsein für ihre Umwelt entwickeln. Und wir haben häufig in den höheren Jahrgängen das Problem, dass der Ordnungsdienst auf dem Schulhof nicht ordentlich gemacht wird, dass Toiletten zerstört werden, dass irgendwie Müll rumliegt. Und aus dem Grund ist es wichtig, dort früh anzusetzen.
Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass junge Menschen Müll achtlos entsorgen?
Ich glaube, dass es tatsächlich ab einem gewissen Alter ein Gruppenzwang ist, dass es dann irgendwie cool ist, wenn man mit seiner Clique unterwegs ist und dann eben nicht den Weg zum Mülleimer wählt, sondern den Pizzakarton achtlos vor sich liegen lässt oder im Zweifel dann, falls sie zu dem Zeitpunkt schon alt genug sind, um zu rauchen, die Zigarettenstummel eben rumflitschen und nicht zum Papierkorb bringen. Diese Gruppendynamik zu unterbrechen ist nicht einfach und aus dem Grund ist es auch wichtig, möglichst früh dort anzusetzen und eben dieses Bewusstsein sehr früh zu schärfen, damit diese Kinder eben auch zu einem positiven Vorbild für andere werden können. Und je mehr Kinder in der Gruppe sich dafür stark machen und dafür laut werden, den Müll entsprechend zu entsorgen, desto mehr können eben auch andere Kinder bewegt werden.
Frau Getz, was meinen Sie?
Ich würde Frau Biendarrer da überwiegend recht geben. Es ist eine Frage der Peer Group, also was machen meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Es ist aber auch eine Frage des, wie sieht es in meinem Umfeld aus? Also habe ich da schon sehr viel Müll rumliegen, ist die Hemmschwelle, etwas fallen zu lassen, viel, viel niedriger. Deswegen ist es so toll, dass die Schule heute jetzt sozusagen im Schulumfeld aufräumt, im Schulumfeld, auf den Schulwegen, die die Schüler jeden Morgen und jeden Nachmittag benutzen, eine Grundordnung herstellt, damit diese so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann. Es gibt sogar eine Theorie, die heißt die Broken Windows Theorie. Je mehr Müll in einer Umgebung zu sehen ist, desto mehr Müll kommt hinzu. Und je sauberer eine Umgebung ist, desto länger bleibt sie sauber.
Ihr dürft dort Müll sammeln. Wir werden gleich ein bisschen darauf achten.
Draußen vor der Schule bekommen die Schülerinnen und Schüler nun Müllsäcke und Handschuhe, bevor sie dann in Gruppen zum Müllsammeln losziehen. Ich schließe mich dem Klassenlehrer Dennis König an. Er will mit seiner Gruppe zu einem Wäldchen hinter der Schule.
Ich kenne das ganz gut, weil das mein Schrebergarten hier an der Ecke. Meine Kinder spielen hier auch öfters und dabei habe ich halt auch entdeckt, dass hier einfach das Zeug reingeschmissen wird, ne?
Eure Mülltüte ist ja schon fast, fast voll.
Ja.
Was habt ihr so gefunden?
Also wir haben sehr viele Zigaretten. Brotdose gefunden und sehr viele Zigaretten.
Oh, und die hebst du auch einzeln auf?
Ja.
Ja, zum Glück hast du die Handschuhe, ne? Macht Spaß, oder?
Ja, also wir hängen halt ein bisschen hinterher, weil wir halt die Zigaretten und so aufsammeln. Aber
also die kleinen Sachen, ja?
Ja, ja. Also teilweise aus Plastik, aber genau. Ganz viel aus Plastik.
Also sehr große Plastiksachen.
Verpackungen.
Ja. In den Dornen ist sehr viel. Und wenn man eine kurze Hose anhat, ist es dann alles so.
Es riecht auch irgendwie so ein bisschen
eklig. So
Herr König, das sieht schon ziemlich heftig hier aus.
Ja, da wird alles reingeschmissen. Also alles, was irgendwie nicht mehr gebraucht wird. Möbelstücke, Plastikstühle, Schläuche.
Einfach fest. Also wir haben so einen Schlauch jetzt gefunden, so einen Plastikschlauch. Wir halten den da in der Hand.
Kriegt ihr den nicht auch in eine Tüte? Ich gebe euch eine extra Tüte, dann könnt ihr den da reinmachen.
Da kratzen gerade Schülerinnen mit einem Spaten Kaugummis vom Boden ab. Mega.
Das sind aber verdammt viele, oder?
Ja. Das geht sehr schwer.
Das ist auch ziemlich eklig. Was habt ihr gefunden?
Schon viel. Und das meiste davon ist nicht so lecker. Also hier so Styropor und so Einweg-Essensschalen. Total überflüssig. Ich finde es schon erschreckend, wie viel davon im Wald und so landet. Ich finde es auch schon cool, dass wir das hier einsammeln. Also ich finde es jetzt nicht so wirklich geil, Müll aufzusammeln, aber man weiß, dass es für einen guten Zweck ist.
Wie geht's dir damit?
Ja, auch so, dass man tut's halt für alle Menschen und nicht nur für sich halt, wenn man den Müll hier wegsammelt. Das ist schon auch krass, wie viele Pizzakartons dann plötzlich da liegen. Und das wird einem dann erstmal richtig klar, wie viel man dann verbraucht hat. Weil die Pizzakartons, die müssen ja erstmal aus Bäumen abgeholzt werden. Und genau, das ist schon krass irgendwie.
Nach mir die Sintflut. Immer mehr Müll in den Grünflächen der Stadt. Das war unser Thema im Wochenendjournal. Hier geht es jetzt weiter mit Klassikpop etc. Heute mit dem Komponisten und Pianisten Malakow Kowalski. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.